Es ist jetzt knapp 30 Jahre her. Da stand ein Pfarrer vor mir und fragte mich: Jörg, willst du Steffi als deine Ehefrau lieben und ehren? In guten und in bösen Tagen, bis der Tod euch scheidet, so antworte: Ja, ich will. Und dann schaute ich in zwei riesengroße, erwartende, funkelnde, liebevolle Knopfaugen und sprach's mit fester Stimme: Ja, ich will. Und wenn ich heute auf mein Leben zurückblicke, dann glaube ich, das war der einschneidendste Satz in meinem Leben. Zumindest in meinem menschlichen Dasein. Nie zuvor und nie danach hat ein Satz in meinem Leben so viel verändert wie dieser Satz. Dieser Satz beinhaltete so viel, dass wir uns noch wundern sollten, welche Konsequenzen dieser Satz für uns haben wird. In ihm steckten ja unzählige Wahrheiten, von denen wir vielleicht bis dato noch gar nichts wussten. Ja, ich will mein Elternhaus verlassen. Ja, ich will mir die Stulche nicht mehr am Morgen von meiner Mutter schmieren lassen, sondern will vielleicht in Zukunft einem anderen die Stulchen schmieren. Ja, ich will am Anfang des Monats nicht nur mein Kostgeld auf den Küchentisch legen und danach einen Monat erwartungsvoll den Kühlschrank stürmen, sondern ab jetzt bin ich selbst dafür verantwortlich, dass der Kühlschrank immer voll ist. Und das war alles nur der Anfang. Bis heute, fast 30 Jahre später, hat dieses Jahr von damals immer noch Auswirkungen auf mein Leben. Dass wir 4 Kinder haben, 2 Enkelkinder, hat seine Ursache in diesem damals ausgesprochenen Ja, ich will. Aber auch weit über das persönliche Familienleben hinaus hat unser Ja Auswirkungen. Dass wir als Eheleute heute zu euch, zu dieser Gemeinde gehören, ist letztendlich diesem Entschluss von damals geschuldet. Dass wir gemeinsam ein Geschäft führen, ein Unternehmen und damit unseren Broterwerb sichern, hat einen Ursprung in dem Ja, ich will von damals. Es gibt keinen einzigen Bereich in unserem Leben, der nicht von diesem Ja, ich will berührt wäre. Wahrscheinlich ist das genau der Grund, warum so viele Menschen heute darum winden wie ein Aal, diesen Satz einmal auszusprechen. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum unsere Zeit so unverbindlich geworden ist. Man möchte sich nicht mehr festlegen für den Rest seines Lebens. Man will die Dinge auf sich zukommen lassen. Vielleicht gibt es da ja noch Perspektiven, von denen weiß ich noch nichts. Und so ein Ja, ich will, hat ja irgendwas Endgültiges. Man möchte nicht gelebt werden. Man möchte selbst noch irgendwie aktiv in den Lebensprozess eingreifen können. Und die Bibel macht uns auch Mut dazu, aktiv an der Lebensplanung sich zu beteiligen und sich nicht festzulegen, ist ja am Ende eigentlich das ganze Gegenteil. Man lässt das Leben so auf sich zukommen, wie in so einer Sushi-Bar, und das, was einem gefällt, meint man sich nehmen zu können, und was einem nicht passt, das lässt man einfach passieren. Ist es wirklich so einfach? Erst vor 4 Wochen habe ich ja darüber gepredigt, wie wichtig es ist, im Leben klare Bekenntnisse auszusprechen. Und heute geht es um den zweiten Teil. Nach dem Bekenntnis kommt eine Entscheidung. Und beides gehört irgendwie zusammen. Und deshalb hat Jesus die Worte, um die es in der heutigen Predigt geht, auch unmittelbar an die Bekenntnisworte des Petrus gesetzt. Das steht alles in ein und demselben Kapitel in Markus 8, die Verse 34 und 35. Und da steht, rief Jesus das Volk zu sich samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Wer will mir nachfolgen? Das ist die Frage, die Jesus eigentlich in diesem Text stellt. Denn er sagt, wer mir nachfolgen will, und dann zählt er auf, welche Bedingungen er daran knüpft. Und das ist die große Frage, die eigentlich dieses ganze Kapitel überstrahlt. Wer will mir nachfolgen? Wir erinnern uns, bevor dieses Kapitel beginnt, da sind viele hundert Menschen weggegangen, weil sie das nicht ertragen haben, die Forderung, die Jesus an sie gestellt hat. Und eins ist mir ganz wichtig, was ich hier erkannt habe. Es ist die Frage nach unserem Glauben nicht eine Bauch- oder Gefühlsfrage. Es ist die Frage an unseren Willen. Hier wird unser Kopf benötigt. Immer dann, wenn es um Beziehung und um Liebe geht, dann denken wir ja immer, das hat sowas mit dem Bauch zu tun. Das kommt so irgendwie über uns, wie die Grippe oder die Masern. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn es um Beziehung, wenn es um Liebe geht, um echte Liebe, um tragfähige Bindung, dann brauchen wir zuallererst unseren Kopf. Nur die Folge davon sind dann emotionales Erleben. Es ist eine Willensfrage, die Frage nach unserem Bekenntnis. Es ist eine Willensfrage, die Frage nach unserer Lebensführung. Das behaupte ich jetzt hier so. Und dann ist die Frage berechtigt, ist das wirklich so? Kommen die meisten Dinge und vor allem die entscheidenden Dinge nicht irgendwie so in unser Leben? Dagegen können wir doch eigentlich gar nichts tun. Ist das nicht genau die große Ungerechtigkeit, dass wir für die wirklich entscheidenden Dinge gar nichts können? Ob ich in eine reiche oder in eine arme Familie geboren werde, das habe ich doch gar nicht in der Hand. Ob ich gesund oder krank bin, das steht doch nicht in meiner Gewalt. Ob ich einen Partner finde und mit ihm gemeinsam eine Familie gründen kann, das liegt doch zumindest zu 50% in den Händen eines oder einer anderen. Wir haben es gerade gehört, die Frage nach dem Kinderwunsch. Was können wir wirklich tun und was können Ärzte am Ende tun, wenn dann... Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Solange ich glaube, und da überführt uns die Bibel auf frischer Tat in unseren Gedanken, solange ich glaube, dass Armut und Reichtum, Krankheit und Gesundheit, Ehe oder Ehelosigkeit das letzte Sagen über Glück und Unglück in meinem Leben haben, solange werden diese Dinge uns bestimmen. Solange werden diese Dinge ihre Gewalt auf uns ausüben. Solange werden wir wie ein Kaninchen auf die Schlange starren und immer wieder von diesen äußerlichen Dingen unser Glück erwarten. Die ganze Bibel ist voll davon, uns einzuladen in ein Leben unabhängig von diesen Dingen. Wir wissen aber, so sagt es uns Paulus im Römerbrief, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. In einem Leben verbirgt, wo sich alles um das dreht, was in dieser Welt zählt. Getreu dem Motto, für arme Eltern kann man nichts, aber für arme Schwiegereltern. Wir glauben, alles irgendwie im Leben fügen zu können. Und richten unser Augenmerk dabei immer auf die Äußerlichkeiten. Und genau diese zwei Arten zu leben benennt Jesus im zweiten Vers unseres Textes, wenn er sagt, wer sein Leben erhalten will, wer in seinem Leben immer auf die äußerlichen Dinge achtet und auf die unsere Nachbarn achten, unsere Eltern achten, unsere Freunde achten, vielleicht sogar auf die man in der Gemeinde achtet. Solange wir dieses Leben versuchen zu erhalten, dann werden wir es verlieren. Weil es kommt der Tag, da werden wir der Krankheit nicht mehr ausweichen können. Das Leben ist eben nicht dieser Riesenslalom, wo wir glauben, wenn wir fit genug bleiben, können wir immer so schön mit dem Hintern schlenkern und die Fähnchen umfahren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, sagt Jesus, und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Das heißt, das Leben ist schon da. Gott hat für dich ein Leben schon vorbereitet. Und die Bibel macht uns Mut dazu, in diesem vorbereiteten Leben zu wandeln, in den guten Werken, die er bereits für uns vorbereitet hat. Jesus will damit sagen, unser Leben wird immer durch jemanden anders gesteuert. Nenne es Schicksal, selbstbestimmte Lebensführung, nenne es einen intellektuellen Ratgeber. Niemand von uns lebt wirklich autark. Niemand bestimmt letztendlich die Geschicke seines Lebens selbst. Irgendeiner führt immer die Fäden unseres Lebens in seiner Hand. Es geht allein darum, dass wir entscheiden, wer das ist. So wie ich mit einem klaren, lauten Ja, ich will entschieden habe, dass sie es ist, an die ich mich für den Rest meines Lebens binden will, an die ich mein Herz, meine Zeit, mein Geld, meine Aufmerksamkeit, meine Liebe, meine Leidenschaft verschenken will. So stellt uns Jesus heute die Frage auf unser Leben. Wer will mir nachfolgen? Und das nicht nur auf unser Leben im Diesseits beschränkt, sondern auf ein Leben im Blick auf die Ewigkeit. Wer soll in deinem Leben das Sagen haben? Über deine Geschicke, unabhängig von deinem Gesundheitszustand oder deinem Konto und Familienstand. Und deshalb müssen wir die einleitenden Worte Jesu als die entscheidende Frage für unser Leben verstehen. Wer mir nachfolgen will, willst du? Es sollte also gut überlegt sein, wem wir unser Leben anvertrauen. Und deshalb lohnt es sich, auf das zu hören, was Jesus nach diesem "Wer mir nachfolgen will" dann noch anfügt. Jesus spricht auf jeden Fall eigentlich nur die an, die ihm nachfolgen wollen. Allen anderen scheint er an dieser Stelle nichts zu sagen haben. Es geht um die, die wollen. Wer mir also nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Ich habe da so bei mir gedacht, Jesus kann es nicht lassen. Will der provozieren? In Zeiten, wo der Mensch so sehr nach Individualisierung strebt, wie unserer heutigen, da kann er doch nicht so einen Satz gucken lassen. Heute, wo es den Wie-für-mich-gemacht-Kredit gibt und wo wir in der Werbung hören, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst, wo wir Selfies von uns machen und uns an dem eigenen Anblick hunderttausendfach berauschen, wo Verkäufer von Werbestrategen geschult werden und man ihnen zuallererst beibringt, der Kunde hört am allerliebsten seinen Namen. Deshalb gibt es dann diese künstlichen Verkaufsgespräche, wo es dann immer heißt, aber schauen Sie doch mal, Herr Frano, und sehen Sie doch hier, Herr Frano. Wie finden Sie das denn, Herr Frano? Möchten Sie nicht auch viel lieber, Herr Frano? In diesen Zeiten sagt Jesus ernsthaft, verleugne dich selbst. Ich glaube, genau deshalb sagt Jesus, verleugne dich selbst, weil er unsere Not dahinter sieht. Weil er weiß, dass die angeblich finanzielle Unabhängigkeit und das tausendfache Ablichten unseres eigenen Gesichtes uns nicht glücklich macht, sondern zunehmend unglücklicher. Das ist doch das Geheimnis, das auch hinter meinem Ja vor 30 Jahren steckte. Es war das Ja zu einem Gegenüber. Ich bin endlich einmal von mir weggekommen. Ich habe einen Menschen gefunden, der sich um mein Wohl sorgte. Deshalb konnte ich endlich meine Sorgen berechtigt oder unberechtigterweise, ich komme zu kurz, ablegen. Weil ich einen Menschen in meiner Nähe wusste, der sich um mein Wohl sorgte. In einer Art und Weise, wie ich es bis daher vorher und nachher nie wieder erlebt habe. Es war nicht mehr der selbstverliebte Blick in meine eigenen Augen, sondern der leidenschaftliche, erwartungsvolle, glückliche Blick, von Liebe gekennzeichnet, in ihre ohnehin schönen Augen. Das war es, was mein Leben auf den Kopf stellte. Das war es, wonach ich mich so sehr gesehnt habe. Wenn es dir auch so geht und wenn du merkst, dass das Drehen um die eigene Achse dich nicht reicher macht, deinem Leben nicht wirklich gut tut, am Ende genau das nicht ist, was du willst, dann nimm das ernst, was Jesus hier sagt. Dann ziehe in Erwägung, ihm nachzufolgen, von dir wegzusehen und in seine Augen zu schauen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und, ja was denn nun noch, und nehme sein Kreuz auf sich. Nun reicht's aber. Jetzt, glaube ich, kommt's richtig dick. Während seit Jahrhunderten und Jahrtausenden unsere ganze Welt und die ganze Entwicklung der Menschheit danach strebt, das Leben des Menschen leichter zu machen. Mit Fahrrädern, mit Autos, mit Computern, mit Fertigessen, mit Medizintechnik, mit Dienstleistungen aller Art. Da kommt Jesus und sagt allen Ernstes, der nehme sein Kreuz auf sich. Der belaste sich mit Dingen, die man auch stehen lassen kann? Es geht hier nicht um die Kreuze, die uns so schnell einfallen, wenn wir von jemand hören, naja, der hat da auch sein Kreuz zu tragen, von denen ich vorhin sprach, die wir sowieso nicht beeinflussen können. Wenn wir uns mit Armut herumschlagen oder mit Krankheit. Arbeitslosigkeit. Einem Ehepartner, der dem Alkohol verfallen ist. Das alles sind Kreuze, da hast du ja gar keine Wahl. Jesus spricht hier von den Kreuzen, die wir auf uns nehmen sollen. Die können wir auch stehen lassen. Da können wir einen Bogen drum machen. Ich freue mich immer, wenn ich die vielen jungen Familien hier im Gottesdienst sehe, auch um 10 Uhr schon beim Frühgottesdienst. Klar ist das einfacher und bequemer, den Sonntagvormittag gemeinsam im Familienbett lustig zu verbringen. Und das ist auch nicht leicht, abends nach dem 17 Uhr Gottesdienst mit der Familie dann alles noch so pünktlich auf die Reihe zu bringen. Aber ihr nehmt euer Kreuz auf euch, weil ihr wisst, wie gut das eurem Leben tut. Ihr übt mit euren Kindern gemeinsam ein, dass nicht immer das Einfachste, das Naheliegendste auch das Beste ist. Das Bekenntnis am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis, in der Nachbarschaft. Ich sprach vor 4 Wochen darüber, das musst du nicht bringen. Alles wird weiterlaufen und niemand wird etwas davon merken, wenn dein Bekenntnis ausbleibt. Aber wenn du dieses Kreuz bewusst auf dich nimmst und nicht ignorierst, wirst du als Erster und später auch dein Umfeld merken, wie es ein Leben verändert. Das beinhaltet auch, dass du vielleicht ein paar Stufen der Karriereleiter nicht nehmen wirst. Weil man sich als Mensch, der man sich Gott und der Wahrheit verpflichtet fühlt, vielleicht bestimmte Posten im Unternehmen nicht mehr einnehmen kann. Und dann sprach ich ja schon von den Kreuzen, die uns auferlegt werden. Krankheit, Beziehungsprobleme, wirtschaftliche Nöte. Wir können endlos darüber rebellieren, anderen die Schuld dafür geben, uns in Selbstmitleid plagen. Wir können wütend und zornig darüber sein und uns aufregen, warum das alles uns und nie die anderen trifft. Findet man auch in der Bibel. Lest mal die Psalmen von Asaf nach. Ein Mann im Alten Testament, der kannte schon das. Wir können aber auch an das Kreuz der Annahme treten und sagen, ich nehme das jetzt an. Ich nehme das jetzt aus Gottes Hand. Ich will das auf mich nehmen. Und ich will damit leben. Und ich will damit fröhlich meinem Herrn nachfolgen. Und wir dürfen dabei ehrlich sein. Wir müssen auch nicht so tun, als ob. Herr, ich tue mich total schwer damit, meine Krankheit anzunehmen. Ich leide so sehr unter meiner Einsamkeit. Ich habe es satt, dass immer am 23. unser Geld schon alle ist. Aber ich will glauben und vertrauen, dass du dennoch da bist, dass du auch Herr über unseren knappen Mitteln bist und Herr über meinen Schmerzen, dass dir da nicht etwas durch die Lappen gegangen ist und dass du etwas übersehen hast, sondern dass es das Beste für mich ist. Wir haben das ja vorhin im Zeugnis so schön von Benny gehört. Vergib mir, Gott, dass ich dir permanent misstraue, dass ich dir in diesen entscheidenden Dingen nicht die Entscheidung zutraue. Ich weiß auch nicht, wie das in Zukunft mit diesen Dingen weitergehen soll. Aber ich will dir vertrauen und ich will dir nachfolgen. Das können wir so machen, müssen wir aber nicht. Wir können weiter verbittert alle Kreuze stehen lassen. Aber glaubt mir, ihr werdet trotzdem nicht unbelastet sein. Jesus sagt einmal, nehmt auf euch mein Joch, kommt und lernt von mir. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das, was Jesus uns auflädt, das wird immer so sein, dass er dazu auch die Kraft zum Tragen gibt. Und da bin ich mir bei anderen Herren dieser Welt nicht sicher, ob die auch so barmherzig mit uns sind. Wir können weiter verbittern und alle Kreuze stehen lassen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und da sind wir beim dritten und letzten Punkt. Es geht um Nachfolge. Diese Punkte sind der Garant für gelingende Nachfolge. Wenn du Jesus gar nicht nachfolgen willst, wenn du das nicht für nötig hältst, dass er das Sagen in deinem Leben bekommt, dass er die Richtung vorgibt, dann beherzige das ja nicht, worüber ich hier schon die ganze Zeit rede. Dann wirst du todunglücklich, vielleicht noch unglücklicher, als du jetzt ohnehin schon bist. Das sind nämlich nicht universelle Lebensweisheiten, wie sie uns heute zu Tausenden in Ratgeberbüchern in der Buchhandlung zur Verfügung stellen oder in den Illustrierten angeboten werden, die automatisch funktionieren, wenn man sie dann nur praktisch befolgt. Erfolgversprechend sind Selbstverleugnung und Kreuze auf sich nehmen nur, wenn man die Entscheidung für Jesus vorher getroffen hat und gesagt hat, ja, ich will. Ja, ich will Jesus nachfolgen. Ich glaube, das ist deshalb so ein großes Heer von leidenschaftslosen Christen und unglücklichen Frommen gibt in unserem Land und in unserer Welt, die unsere Sache mit Jesus so sehr in Verruf bringen. Weil die genau das machen, was ich gerade sagte. Die versuchen, das zu leben, ohne dem nachzufolgen, dessen Worte sie gerade versuchen auszuleben. Die haben niemals eine Entscheidung getroffen. Die haben nie laut und mit fester Stimme gesagt, ja, Jesus, ich will. Die schauten sich ihr Selfie an. Die schauten in ihre eigenen unglücklichen Augen. Und die suchten nach einem Ratgeber für ein besseres Leben. Und nachdem sie sich geschminkt hatten und nachdem sie sich hübsch gekleidet hatten und immer noch nicht besser aussahen auf ihren Bildern, haben sie gedacht, na versuchen wir es mal mit dem, was in der Bibel steht. Vielleicht funktioniert das. Lieben, das funktioniert nicht. Hätte ich vor 30 Jahren in meine Stadt, in die wunderschönen Augen meiner Frau gesehen und hätte gesagt, ich will, dann vermute ich, das Experiment wäre gescheitert. Alles das, was Jesus in diesem Text von uns fordert, wird nur dann gewinnbringend sein, wenn wir nicht uns, sondern ihn ansehen. Wenn wir in die Augen des Gekreuzigten blicken, wenn wir den anschauen, der schon längst Ja gesagt hat zu uns, als wir von ihm noch keinen blassen Schimmer hatten, der uns so sehr liebt, wie es kein anderer tut, der ans Kreuz ging und uns so überhaupt erst in den Zustand versetzt haben, dass wir die Wahl haben. Lieben, ohne Jesus gibt es überhaupt gar keine Entscheidung. Da sind wir zu einem gottlosen Leben verdammt. Wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen. Es geht um ihn, allein um ihn, um seinetwillen. Weil so viel Liebe nicht unbeantwortet bleiben darf. Weil er alles das anbietet, wonach ich mich so sehr sehne. Weil er das Leben kennt, weil er das Leben ist und weil er mit Blick auf die Ewigkeit gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Deshalb sollen wir unser Leben verlieren, unser Leben aufgeben, um seinetwillen. Und dann werden wir es gewinnen, dann werden wir es erhalten. Er hat ja gesagt, ja, ich will. Mit Gott, dem Vater, schauten sie in eine verlorene und gottlose Welt. Und es blutete Vater und Sohn das Herz beim Anblick dessen, was sie da sahen. Und Gott entwickelte einen Plan, um dieses Elend zu beenden. Es müsste einer her, so dachte sich Gott, der für all das gerade steht, was die Menschen da verbockt haben. Einen Sündenbock bräuchte es, so dachte Gott bei sich. Dafür kam aber nur einer in Frage, nämlich einer, der selbst ohne Sünde ist. Und das war allein sein Sohn, Jesus Christus. Und ich stelle mir vor, wie Gott an seinen Sohn herantritt mit diesen Gedanken und mit diesen Worten. Und während er beginnt, von seinem Plan zu erzählen, ahnt Jesus schon, worauf das hinauslaufen wird. Und Jesus ringt mit sich und ringt mit seinem Vater. Wir können darüber lesen in der Bibel, in der Passionsgeschichte, steht darüber einiges, was sich da im Herzen unseres Herrn abgespielt hat. Und dann fällt er die große Entscheidung, die die gesamte Weltgeschichte auf den Kopf gestellt hat. Er sagte, ja, ich will. Und dann geht er hin mit festen Schritten und nimmt sein Kreuz auf sich. Er hätte das getrost stehen lassen können, ihr Lieben. Im Philipperbrief wird uns so eindrücklich geschildert, da steht, er, der in göttlicher Gestalt war, also Jesus, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Er hielt es nicht für einen Raub, das ist so ein bisschen althergebracht ausgedrückt. Er hat sich nicht wie ein Raubtier in seine Beute verbissen, will die Bibel damit sagen. Und er hätte das Recht gehabt. Niemand hätte ihn dazu gezwungen, das alles aufzugeben, die Herrlichkeit beim Vater. So war Jesus nicht. Er hat sich nicht in die Herrlichkeit beim Vater verbissen, sondern er hat sich in dich und in mich verliebt. Und er schaute in unsere von Sünde gezeichneten Augen und sprach zum Vater, ja, ich will. Und jetzt sind wir dran. Vielleicht stehen gerade um dich herum auch so ein paar Kreuze und dir fehlt noch der Mut. Du glaubst, die Kraft nicht zu haben. Dann will ich dir diesen einen Tipp heute geben. Schau nicht auf dein Selfie. Schau nicht auf deinen Kontostand. Frag nicht deine Schwiegermutter und auch nicht deinen Vorgesetzten. Schau in die Augen des gekreuzigten Christus. Den, der auferstanden ist, der uns Mut und Hoffnung zum Leben gibt, Seit Ostern ist die Hoffnung endgültig auf unserer Seite. Die Freude, das Licht. Und dann fälle eine mutige Entscheidung für dein Leben. Erst einmal grundsätzlich, aber dann immer wieder, Tag für Tag. Ja, ich will. Ich will dir nachfolgen. Ich will mein Leben hinten anstellen. Ich will mich selbst verleugnen. Ich will mein Kreuz auf mich nehmen und ich will dir nachfolgen. Und das nicht alles Kraft meiner Wassersuppe, sondern aus deiner Kraft, Herr. Weil du Ja zu mir gesagt hast. Amen.